Und hier ist dieser erste Blunder entstanden, denke ich, weil man dann Norris zeitgleich mit Verstappen reingeholt hat. Das war ja dann extremst knapp bei der Ausfahrt. Das war ja für mich auch eigentlich das einzige große Highlight am Rennen. Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zurück zum Undercut-Podcast. Perke, es ist an der Zeit. Bahrain, der eigentliche Season-Opener aus dem letzten Jahr, ist jetzt dran. Wir haben einiges zu bereden. Bevor wir vielleicht zu Bahrain kommen, nochmal ganz kurz Japan leicht recappen. Es war ja jetzt nicht ewig viel, es war ja ein ziemliches Schlummerfest, muss man ganz ehrlich sagen. Daher wird da jetzt, glaube ich, nicht zu viel Zeit verschwendet werden. Und dann kommen wir zu Bahrain, zur Pre-Weekend-Show, was uns erwartet und natürlich auch, was wir uns von diesem Rennwochenende erhoffen und was unsere Predictions natürlich sind.
Ja, also du hast es schon gesagt, Japan war wirklich langweilig. Das Rennen besonders, da ist ja nicht wirklich viel passiert, auch wenn wir da über ein, zwei kleine Sachen reden müssen. Aber wir müssen natürlich erstmal über den Samstag in Japan reden, über das Qualifying und über den Pole-Sitter von Japan. Weil ich glaube, damit hat niemand gerechnet, dass sich Max Verstappen in Japan die Pole holt. Klar, das ist eine Strecke, die ihm gut liegt. Das ist eine Strecke, die er sehr mag. Aber dass er in diesem Red Bull wirklich beide McLaren schlägt, das Auto auf 1 setzt mit einer absoluten Fabelrunde, die er da abgeliefert hat in Q3. Das ist krass und das unterstreicht einmal mehr, dass er mit Abstand der beste Fahrer der Formel 1 ist. Ich habe auch danach auf Twitter, auf TikTok und so weiter gesehen, oh, Überraschung, Formel 1-Fans rasten aus, wenn der schnellste Fahrer im schnellsten Team auf Platz 1 ist. Da dachte ich mir, seit wann ist denn Red Bull hier in dieser Saison das schnellste Auto? Erstmal das. Also der schnellste Fahrer ja, aber der schnellste Fahrer, es bringt ja nichts, wenn du ein schlechtes Auto hast. Da gab es wieder viele Diskussionen, wie gut ist denn der Red Bull jetzt eigentlich? Ist er besser als der McLaren sogar? Das fand ich vogelwild, dass da manche drüber diskutiert haben. Aber ist der Red Bull denn das zweitbeste Auto? Dann ist das ja auch kein so großes Achievement. Aber ich sage, Max Verstappen, das war eine absolute Fabelrunde. Er hat einmal erneut gezeigt auf diese eine Runde, dass er einer der größten aller Zeiten sein wird, wenn er retired ist oder jetzt schon ist. Und deswegen unfassbare Leistungen von Max Verstappen da im Qualifying, da beide McLaren zu schlagen.
Ja, definitiv. Also die Runde von Verstappen, die war absolut gezaubert, muss man ganz klar sagen. Absolute Meisterleistung. Hat mich so ein bisschen, vielleicht noch nicht ganz auf dem Level von diesen ganz speziellen Runden von Hamilton und Vettel damals, aber weit entfernt war es sicherlich nicht. Aber es war schon eine absolute Top-Runde. Und ich glaube, damit hat auch wirklich niemand gerechnet vor dem Wochenende, dass Verstappen da sein wird. Ich meine, ich habe als Prediction abgegeben, dass Red Bull die Enttäuschung des Wochenendes sein wird. Und dass, im Endeffekt Verstappen, was hatte ich gesagt, glaube nicht Top 5 und Tsunoda nicht Top 9, Top 10 sein wird. Gut, mit einem der beiden sollte ich wahrscheinlich recht behalten. Also ich glaube, Verstappen zeigt einfach aktuell, dass der Red Bull das Auto vielleicht jetzt nicht unbedingt, dass der Red Bull vielleicht nicht unbedingt das beste Auto ist, aber Verstappen definitiv den Unterschied macht in dem Auto. Wir haben alle erwartet, dass der McLaren dieses Wochenende einfach easy peasy gewinnen wird, dass das jetzt nicht zu schwierig wird. Ich hatte mir von Ferrari ehrlicherweise ein bisschen mehr erhofft, fand ich ein bisschen enttäuschend im Nachhinein. Aber gut, so sei es. Ferrari hat, glaube ich, gerade aktuell ein paar eigene Probleme. Hamilton ist für mich auch noch nicht wirklich angekommen in dem Team. Das ist noch irgendwie nicht ganz so stimmig. Klar kann man jetzt dagegen argumentieren, der Sprintsieg in China von Hamilton sagt etwas anderes, aber das würde ich ehrlicherweise eher verneinen. Das kann passieren, das war auch eine gute Leistung, das hat gepasst an dem Tag, aber wenn man sich das Gesamtbild der Situation anschaut, ich glaube, damit relativ schnell deutlich, dass bei Ferrari noch einiges an Arbeit zu tun ist. Lass uns aber nochmal über Red Bull ganz kurz reden. An sich, überraschendes Wochenende, wie ich ja bereits gesagt hatte. Ich hatte es ja in die andere Richtung predicted. Verstappen deutlich, deutlich besser, als es zu erwarten war. Und ich glaube, von Verstappen kann man eigentlich grundsätzlich relativ viel immer erwarten. Lass uns aber über Tsunoda reden. Ich glaube, das war ja so mit der größte Augenmerk für das Wochenende gewesen. Er hat ja im Endeffekt Liam Lawson ersetzt und war natürlich dann so, ja, im Spotlight der Aufmerksamkeit der meisten Formel-1-Fans. Und er hatte nicht das beste Einstiegswochenende, aber er hatte auch nicht das schlechteste. Ich finde, er hat ein solides Wochenende mehr oder weniger gemacht. Es war unlucky, dass er im Q2 rausgeflogen ist. Ich fand es auch funny, dass dann Liam Lawson vor ihm war. Das war nicht, muss ich ganz ehrlich gestehen, fand ich ein bisschen lustig. Aber alles in allem Das Rennen war jetzt natürlich auch nicht das Beste, aber wie gesagt, erstes Rennen, ich fand's ganz okay. Mal gucken, was jetzt im nächsten Rennen in Bahrain folgt. Er muss sich auf jeden Fall verbessern, weil gut genug war es noch nicht. Aber ja, war ein Einstand, der jetzt immerhin keine komplette Katastrophe war.
Ja, da bin ich bei dir. Es war solide. Es war jetzt keine Verschlechterung zu Lawson, sage ich mal, was Red Bull da hatte. In
dem aber es war halt auch kein Upgrade.
Es war noch kein Upgrade, aber man muss auch dazu sagen, Qualifying war die erste gezeitete Session für Tsunoda in diesem Red Bull. Dann ist Japan natürlich eine Strecke, wo man relativ schwer überholen kann. Das haben wir generell gesehen. Jeder hat es schwer zu überholen. Wir hatten sehr, sehr wenig Action am Rennsonntag dann. Und das ist dann auch natürlich einem Tsunoda aufgefallen, wenn du halt dich relativ schlecht qualifizierst, sag ich mal, auf P15, dann hast du es schwer, dich in Japan vorzuarbeiten. Am Ende ist er auf P12 gelandet, was auch noch irgendwo okay ist, sage ich einfach mal, für dein erstes Rennen in diesem Red Bull. Das ist jetzt nichts, wo ich denke, oh nein, das ist richtig schlecht gelaufen. Aber das ist jetzt auch nichts, wo ich denke, boah, das war ja ein überragendes erstes Rennwochenende. Wie du schon gesagt hast, das war einfach solide. Ich glaube, in Bahrain können wir mehr erwarten, einfach weil das eine Strecke ist, selbst wenn er da ein schlechtes Qualifying hat, wo man sehr, sehr gut überholen kann, wo es genug Überholmöglichkeiten gibt. Ich denke, da können wir, wie gesagt, mehr von Tsunoda erwarten. In Japan, er hätte sich wahrscheinlich auch mehr gewünscht, gerade für sein Heimrennen, dass da noch ein bisschen mehr kommt. Aber du hast es gesagt, ich habe es jetzt auch schon ein paar Mal gesagt, es war solide, nicht mehr, nicht weniger. Ich glaube, da wird in den nächsten Wochen noch mehr kommen.
Ja, also ich weiß nicht, ob ich vielleicht das Wort solide direkt in dem Kontext dann nutzen würde. Es war okay. Solide wäre für mich noch, da hätte noch ein bisschen vielleicht mehr reingemusst, dass es mehr in diesen guten Bereich geht. Aber ich glaube, jetzt Bahrain wird spätestens zeigen, was Sache ist. Also daher mal gucken. Ich glaube, Bahrain wird, wie du es gesagt hast, deutlich interessanter und ja, chancenreicher auch für Tsunoda sein, weil du halt eben viel besser überholen kannst. Du hast mehr Gelegenheiten dazu. Und es ist auch einfach eine, ich sag jetzt mal, nicht ganz so anspruchsvolle Strecke wie Suzuka, sondern es ist halt mehr, ja, simpler. Ich würde es jetzt einfach mal als simpler formulieren, vom Streckenlayout und den Anforderungen her. Und ich denke, das wird Tsunoda liegen. Ich denke, das wird deutlich einfacher werden. Allerdings muss man halt auch ganz klar dazu sagen, wenn Tsunoda jetzt ein zweites schlechtes Wochenende haben sollte, dann bist du halt wieder bei der Debatte. warum hast du Liam Lawson rausgeschmissen, wenn Tsunoda jetzt auch zwei Wochenenden in Folge nicht das abliefert, was Red Bull sich erhofft hat, nach dem Motto?
Und genau das ist das Stichwort, auf das ich gehofft hatte. Jetzt kommen wir nämlich zu Yuki Tsunodas ehemaligen Teamkollegen, Liam Lawsons neuem Teamkollegen, Isaac Hadjar. Der wurde nämlich was gefragt. Und zwar wurde er gefragt, ey, wenn es bei Red Bull nochmal so ein Driver-Shake-Up, sag ich mal, gibt und nochmal durchgetauscht wird, was sagst du, würdest du dich bereit fühlen? Und Isaac Hadjar hat gesagt, ich fühle mich bereit für Red Bull, setz mich in das Auto. So, also das hat er gesagt. Ich mag Isaac Hadjar irgendwie. Irgendwie zeigt er immer wieder, irgendwie strotzt er vor Selbstvertrauen, selbst nach dem verhunzten ersten Rennwochenende, sag ich mal, wo er nicht antreten konnte am Rennen. Auch wieder ein gutes Rennwochenende in Japan gehabt, im Qualifying 7. gewesen, Hamilton geschlagen, das ist eine Leistung, im Rennen dann 8. geworden. Da ist dann Hamilton vorbeigekommen auf lange Sicht, aber trotzdem ein geniales Rennwochenende, die ersten Punkte geholt in seiner Formel-1-Karriere mit P8, seine ersten 4 Punkte. Der ist ein unfassbar gutes Rennwochenende gefahren, ein unfassbar sauberes, konstantes, kein auffälliges, aber ein konstant auf unfassbar hohem Niveau gefahren. Und irgendwie entwickelt sich Isaac Hadjar zu einem richtig, richtig guten Rookie. Wir haben ja generell schon vor der Saison gesagt, Isaac Hadjar könnte richtig gut werden oder könnte ein Flop werden. So ein richtiges Zwischending gibt es bei ihm nicht, weil bei uns war ja immer, uns hat die Konstanz in der Formel 2 gefehlt. Wenn er ein gutes Rennwochenende hatte, dann war der richtig krass. Und wenn er das nicht hatte, dann war er irgendwo im Nirgendwo. Aber es gab nie so ein richtig konstantes Wochenende. Es war immer das, wo wir gesagt haben, da ist ein Bortoleto zum Beispiel besser gewesen. Aber jetzt in Japan hat er gezeigt, ey, ich kann auch einfach mal über ein Wochenende konstant gut fahren. Jetzt muss er es nur noch die nächsten Rennwochenenden bestätigen. Und wenn er so konstant gute Pace an den Start bringt, dann ist Isaac Hadjar ein Glücksgriff für V-Carb Und da, ja, dann wird er auch früher oder später von Red Bull verheizt. Dann ist das der Weg, den Isaac Hunter geht, von Red Bull verheizt werden.
Ja, das hoffen wir natürlich nicht, weil das wäre schade drum. Aber du hast es angesprochen. Isaac Hunter, er war in der Formel 2 lange Zeit, jetzt letztes Jahr, wirklich der Top-Titelkandidat. Hat ja auch die WM angeführt. Und dann weiß ich noch, ich glaube, es war Monza, kam dann und dann war er in Führung zu dem Zeitpunkt noch und dann auf einmal Doppel-Null. Nächstes Wochenende, glaube ich, auch nochmal Doppel-Null. Und dann lief es auf einmal gar nicht mehr, ne? Also dann war es auf einmal weg und da hast du richtig gesagt, das war so der Punkt, wo wir dann gesagt haben, naja, wie ist das denn jetzt von der Consistency her? Kann er das halten, in der Formel 1 einfach mal konstant Ergebnisse zu liefern? Oder ist es vielleicht wie in der Formel 2 dann, dass wenn es einmal nicht läuft oder schlecht startet, dass es dann halt immer bei diesem Doppel-Null gefühlt aus der Formel 2 bleibt? Also da gebe ich dir recht, das war so eine gewisse, ja, Konstante, die noch zu erforschen war auf Formel 1-Level. Aber ich bin sehr überzeugt und sehr positiv überrascht von Isaac Hunter. Ich habe ja auch, ich glaube privat, ich glaube im Podcast habe ich das gar nicht geäußert, ich hatte ja auch privat, Perke, oft Kritik an Hunters Ausstrahlung, sage ich jetzt mal, geäußert. Weil er für mich ja so ein bisschen griesgrämig war in der Formel 2 immer. Er war immer so, er hat so nie so gewirkt, als wäre er irgendwie happy, sondern er war immer so ein bisschen miesepetrig drauf. Und das, finde ich, hat man aber seitdem er in der Formel 1 ist, gar nicht mehr. Also das ist irgendwie komplett weg. Es ist mehr so, dass er jetzt auf allen Sachen, die man so mitbekommt, immer eigentlich richtig nett, sympathisch, happy wirkt. Und dieses miesepetrige, was er für mich in der Formel 2 ausgestrahlt hat, einfach komplett weg ist. Und das hat einen wirklich sehr positiven Effekt auf meine Meinung und meine Einstellung zu Hunter gehabt jetzt, auch über die letzten Rennwochenenden. Und vielleicht hat es das jetzt nochmal so ein bisschen hochgehoben, wie ich Hunters Performance auch irgendwie wahrgenommen habe. Aber ich bin ja sehr positiv überrascht und mir gefällt's, was Hunter macht. Und ich sag's mal so, würde Yuki Tsunoda jetzt die nächsten zwei Rennwochenenden auch wieder schlecht liefern und hätte man jetzt nicht gesagt, ich weiß, Dr. Helmut Marko hat gesagt, Tsunoda fährt bis zum Ende der Saison, dann hätte ich auch nichts dagegen, einen Isaac Hunter bei Red Bull Racing zu sehen, sage ich ganz ehrlich. Davon, dass es nicht passieren wird, schauen wir jetzt mal weg. Aber ja, ich denke, Hunter, wenn er so weitermacht, wie er aktuell sich entwickelt, den sehen wir noch ein paar Jahre in der Formel 1.
Davon gehe ich auch aus. Da ist er gerade auf einem guten Weg. Da muss man natürlich auch wieder dazu sagen, alles mit Vorsicht zu genießen. Es waren jetzt drei Rennen in der Formel 1, die er gefahren ist. Da kann man natürlich noch kein endgültiges Fazit ziehen. Ich glaube, ein erstes richtiges Fazit kann man vielleicht zur Sommerpause ziehen, wenn man mal wirklich längere Stints gesehen hat, wenn er länger mal gut war, wenn er auch mal richtige Downphasen hatte. Ich glaube, dann kann man das erste letztendliche Fazit ziehen, aber einfach mal nach drei Rennen gesagt, Hunter ist auf einem guten Weg. Wer eigentlich auch auf einem guten Weg hätte sein können, das Rennen in Japan zu gewinnen, war McLaren, weil die waren ja auch im Rennen nicht schlecht. Die waren auch im Rennen schnell, steckten halt hinter Max Verstappen fest, der am Ende das Rennen auch gewonnen hat. Und da ist dann die Frage bei mir aufgekommen und dann habe ich auf Twitter, auf TikTok, auf YouTube gesehen, nicht nur bei mir aufgekommen, bei vielen aufgekommen sogar. Hat man das Rennen, ist man das Rennen zu sicher angegangen? Hat man gesagt, jo, wir akzeptieren jetzt P2 und P3 und wir attackieren gar nicht richtig P1? Denn was hat man gemacht? Man hat mit beiden Autos, sowohl mit Norris als auch Piastri, gleiche Strategie gewählt, gleiche Strategie wie Max Verstappen gewählt, nichts anderes versucht mit einem Fahrer, weil wenn man zwei Fahrer da vorne hat, gegen einen einzigen Fahrer, gegen einen Max Verstappen, dann ist es ja eigentlich ganz gern gesehen, dass man mit einem Fahrer irgendwas probiert, irgendwas anderes und der andere Fahrer fährt die konservative Strategie, sage ich mal, um da Max Verstappen unter Druck zu bringen, Red Bull unter Druck zu bringen und damit die denken, boah, was machen wir jetzt? Jetzt fahren wir gegen zwei unterschiedliche Strategien. Das hat McLaren nicht gemacht und ich glaube, hätte man das gemacht, dann hätte man größere Chancen gehabt, das Rennen zu gewinnen. Weil man hat ja relativ früh gesehen, an Max Verstappen kommt man so leicht nicht vorbei. Wie wir gesagt haben, ist es eine Strecke, da kannst du nicht leicht überholen. Und einen Max Verstappen überholst du sowieso nicht so einfach, wenn es um einen Sieg geht. Deswegen ist man da vielleicht ein bisschen zu konservativ rangegangen. Ich kann verstehen, dass man Norris und Piastri nicht getauscht hat. Das möchte ich nochmal auch erwähnen, weil Piastri hat ja gesagt, ey, wenn das Lando's Pace ist, dann lasst mich vorbei, ich bin schneller. Ich kann verstehen, dass man das nicht gemacht hat. Weil im dritten Rennen schon zu tauschen, weiß nicht, gerade wenn man davon ausgeht, dass die beiden um die WM kämpfen werden und dann im dritten Rennen zu sagen, ey, tauscht mal. Ich kann irgendwo verstehen, dass man nicht getauscht hätte, getauscht hat. Ich hätte verstehen können, wenn man es gemacht hätte. Ich kann nicht verstehen, warum man mit beiden so eine konservative Strategie gefahren ist, weil Platz 3 war nie in Gefahr. Selbst wenn man eine andere Strategie mit einem Piastri gefahren wäre, wäre P3 nicht in Gefahr gewesen. Dafür war Charles Leclerc zu weit weg. Und deswegen kann ich den Gedankengang nicht nachvollziehen, warum man da den sicheren P2, P3 mitgenommen hat, anstatt auf P1 zu gehen. Das verstehe ich nicht so ganz, aber naja.
Ich glaube, es gab so 2-3 Schlüssel-Events während des Rennens. Und ich glaube, da hat McLaren durchaus den ein oder anderen Blunder, würde man im Schach sagen, vollzogen. Ich glaube, der erste Punkt war, als Russell in die Box gekommen ist, um zum ersten Mal Reifen zu wechseln. Dann hat man bei McLaren natürlich gedacht, naja, wir wissen noch nicht, weil Russell ja mit einer der ersten war, wie der Undercut jetzt wirklich funktioniert hier. Wie mächtig der ist, wie viel nach vorne Russell kommt. Und man hat ja dann in der Runde darauf direkt Piastri an die Box geholt, um quasi gegen Russell für den Fall der Fälle abzucovern, weil man eben nicht wusste, wie genau sich das auswirkt. Und im Endeffekt, du willst ja auch nicht erreichen, dass dann auf einmal so ein George Russell dazwischen sitzt, weil George Russell ist auch ein ziemlich ekliger Fahrer, den du jetzt nicht unbedingt da zwischen dir haben willst. Das war so der Punkt, wo man dann gesagt hat, okay, wir holen Piastri rein. Und natürlich ist es auch irgendwo verständlich, dass man dann bei einem Max Verstappen und Red Bull sagt, okay, Piastri ist jetzt drinne, wir wissen genauso nicht, wie der Undercut funktionieren wird, also holen wir Max jetzt auch zur Sicherheit rein und decken das ab. Und hier ist dieser erste Blunder entstanden, denke ich, weil man dann Norris zeitgleich mit Verstappen reingeholt hat. Das war ja dann extremst knapp bei der Ausfahrt. Das war ja für mich auch eigentlich das einzige große Highlight am Rennen, wie diese Ausfahrt dann passiert ist.
Ja, das war wirklich leider das einzige Highlight.
Ja. Aber das war für mich von McLaren ein strategischer Blunder, weil das wäre sehr viel schlauer gewesen, Norris einfach draußen zu lassen. Und du hast es gesagt, warum splittet man nicht diese Strategien? Klar, das ist im Nachhinein jetzt immer einfach zu sagen, weil man hat zu dem Zeitpunkt ja nicht die ganzen Daten und Erkenntnisse, die man aus dem Nachhinein dann hat vor Ort. Aber ich verstehe es trotzdem nicht. Du bist bei Verstappen, du hast einen Fahrer, der ist jetzt schon auf frischen Reifen, Verstappen kommt rein. Das heißt, für den Fall der Fälle, man hat ja angeblich keinen ersten Fahrer bei McLaren, sondern beide gleichgestellt. Im besten Fall ist Oscar direkt hinter Max und kann attackieren. Und Norris, jede Runde, die der vorne bleibt und sich noch ein bisschen weiter halten kann, kriegt er immer eine weitere Runde mehr einen Reifenvorteil. Und dieser Reifenvorteil, der würde sich auch irgendwann ausspielen. Das heißt, wenn Norris jetzt noch 5 bis 10 Runden länger hätte drausbleiben können, bei 5 Runden wäre sicherlich der Vorteil noch nicht ganz so groß gewesen. Aber spätestens, wenn du einen Reifenvorteil von 10 Runden hast, der macht sich bemerkbar irgendwann. Und das ist der Punkt, den ich nicht ganz verstanden habe. Das ist der Punkt, der für mich geblundert war von McLaren, wo man eben einfach ein bisschen, verhauen hat. Und dann der zweite Blunder, den es für mich gab, war das Dilemma zwischen Piastri und Norris, ob man die beiden tauscht. Für mich hat Piastri zum Ende des Rennens hin deutlich schneller gewirkt. Man hat es für, also meiner Meinung nach, auch daran gesehen, dass Piastri die Lücke auf Norris unfassbar schnell schließen konnte, wenn er wollte. Und dass er teilweise auch wirklich echt nah dran war auf der Geraden. Ich weiß noch, das eine Mal waren es am Ende der Geraden 3-4 Zehntel nur noch, was echt knapp ist. Da bist du schon fast da bei dem Punkt, dass du überholen kannst. Und man hat eigentlich, oder so hat es sich angefühlt, gemerkt, dass Piastri mehr Pace hat. Und es gibt keinen ersten und zweiten Fahrer laut McLaren, dann verstehe ich die Logik nicht, warum man nicht sagt, okay, wir tauschen jetzt Position. Oscar, du probierst, Max Verstappen jetzt zu überholen. Wenn du es hinkriegst, richtig geil, dann gewinnst du das Rennen. Wenn du es nicht hinbekommst, okay, dann tauschen wir einfach die Position zurück. Dann sind wir so fair, dann gibt es kein Dilemma im Team oder irgendwas. Aber es ist wenigstens da und man nimmt diese Chance wahr, weil Lando Norris hatte nicht die Pace dafür. Und Oscar hat ja nachgefragt, hat Norris noch mehr Pace, kann er schneller gehen? Und dann kam als Antwort zurück, this is Landos Pace. Und spätestens da war der zweite Blunder für mich, der so ein bisschen auch das Rennen endgültig entschieden hat.
Okay, dann sind wir bei 50% der Blunder laut dir einer Meinung, immerhin. Manchmal ist es ja noch schlimmer bei uns, dass wir uns gar nicht einigen können bei irgendwas. Immerhin sind wir bei der Strategie diesmal einer Meinung. Wie gesagt, ich kann es verstehen, dass man Norris und Piastri nicht getauscht hat. Aber ich hätte es auch verstehen können, wenn man sie getauscht hätte. Über keine Entscheidung wäre ich da jetzt wirklich entzürnt gewesen. Ich kann deine Denkweise verstehen. Ich kann aber auch McLaren verstehen, die gesagt haben, tauschen wir nicht. Aber am Ende hat man eigentlich Max Verstappen den Sieg gegeben und man ist voll auf P2, P3 gefahren. Man wollte auch einfach wahrscheinlich die sicheren Punkte nach Hause fahren. Man wollte einfach gar kein Risiko eingehen, weil man weiß, ey, dieses Jahr ist unser Jahr wahrscheinlich. Lass mal gar kein Risiko eingehen. Ich weiß nicht, ob ich davon der Fan bin. Am Ende führt es wahrscheinlich zum Erfolg, wenn du so risikoarm fährst, aber dafür deine Punkte konstant holst. Aber ich weiß nicht, ob ich von der Herangehensweise der größte Fan bin. Aber das müssen wir ja nicht entscheiden. Das muss McLaren entscheiden. Am Ende, du hast es auch schon durchklingen lassen, sehr ereignisarmes Rennen, wirklich die Boxenausfahrt, das Boxenausfahrtsding zwischen Verstappen und Norris, das einzige richtige Highlight gewesen, das wir gesehen haben. Dementsprechend zu Unrecht früh aufgestanden, früh aus dem Bett gequält für das Rennen. Da hätte man auch weiter schlafen können.
Definitiv.
Aber naja, so eine Rennen gibt's halt auch. So eine Rennen gibt es halt auch. Japan hat schon oft genug Banger produziert mit Wetterchaos, mit verschiedenen Strategien, was auch immer. Japan sei es mal gestattet, ein langweiliges Rennen zu haben, sag ich mal.
Ja, und dafür, definitiv. Nicht wie Miami oder irgendwas.
Richtig. Dafür ist ja Bahrain jetzt prädestiniert für ein gutes Rennen. Dafür haben wir jetzt auch den Tripleheader. Also wir werden in den nächsten 2 Wochen noch genug Action bekommen. Und um das Japan-Wochenende noch gebührend abzuschließen, würde ich sagen, gehen wir noch kurz auf F1 Fantasy und Kicktipp ein. Da würde ich direkt mal starten mit F1 Fantasy. Da hat in Japan gewonnen Worms HD vor Max und oh Gott, vor und Reigning Champion. Und insgesamt sieht es folgendermaßen aus, da hat sich an den Top 3 nichts geändert. Da ist auf 1 Bella vor Emma und Michael.
Ja, gucken wir uns Kicktipp an. Kicktipp, das Wochenende gewonnen hat Kolber mit 33 Punkten auf 2, Flo mit 32 und Carlotta mit 31 Punkten auf P3. Gesamtwertung bleibt weiterhin spannend, weil wir sind ja noch schön am Anfang der Saison, dadurch ist die Punkte-Gap noch nicht so groß. Soli 14-17 mit 80 Punkten auf 1, ist jetzt sogar neuer Führender nach dem Wochenende. Dann Theo das Biest auf 78 Punkten P2. Und dann haben wir Mark auf 3 mit 77 Punkten, ja. Genau. Ja. Ja, ich lasse unsere Plätze einfach mal raus.
Besser ist. Wir sind echt nicht gut, ne?
Ja, das brauchst du jetzt nicht so sagen, Perke. Das ist, wir halten uns einfach zurück. Wir wollen es nicht so einfach machen.
So sieht's aus. So.
Ja, Perke, dann lass uns über Bahrain reden.
Genau, schöne Strecke. Strecke, die ich sehr mag. Ich finde es schön, dass die Strecke nicht mehr der Season-Opener ist, weil für mich war es immer Australien der Season-Opener. Auch wenn Bahrain vielleicht ein besseres Rennen ist. Ich freue mich auf das Rennwochenende. Bahrain produziert am laufenden Rand gute Rennen. Am laufenden Band, nicht am laufenden Rand. Egal.
Ich habe mich gerade ehrlich gewundert, als du gesagt hast, am laufenden Rand. Habe ich jetzt so gedacht, was meint er denn jetzt mit Rand? Meint er jetzt, dass es, keine Ahnung, ab und zu mal passiert, weil es am Rand laufenden ist und
Band.
Nicht?
Es ist das laufende Band.
Ich war gerade echt verwirrt.
Es ist das laufende Band, an dem Bahrain gute Rennen produziert. Deswegen freue ich mich auch sehr auf das Rennwochenende. Deswegen, ich würde auch direkt einfach mal die Zeiten hier durchgeben, die wir haben. Wir haben am Freitag das erste freie Training um 13.30 Uhr. Das zweite Freitraining um 17 Uhr. Am Samstag das dritte Freitraining um 14.30 Uhr. Das Qualifying um 18 Uhr. Und das Rennen am Sonntag findet um 17 Uhr statt. Das sind die Zeiten für das Wochenende. Das heißt, relativ entspannte Zeiten kann man sich das Qualifying oder das Rennen, je nachdem wann man zu Abendbrot ist, zum Abendbrot direkt angucken. Hat man währenddessen noch was Schönes zu essen. Das ist doch eigentlich eine super Zeit.
Ja, das würde ich auch sagen, ist deutlich angenehmer, als es jetzt die letzten Rennwochenenden war. Das
wir haben schön. Bis November, bis November müssen wir nicht mehr krass früh aufstehen, um ein Rennen zu gucken.
Ja, das ist schön. Das ist doch mal was. Daher sehr, sehr toll. Aber ja, Bahrain, super schöne Strecke. Gefällt mir sehr, sehr gut. Ist, glaube im F1-Game mit meiner Lieblingsstrecke, muss ich ganz ehrlich sagen. Wahrscheinlich auch mit die Strecke, auf der ich am besten bin. Ich weiß, wir hatten unsere besten Battles-Perke zu unseren F1-Zeiten hatten wir in Bahrain, weiß ich noch.
Ja, auf jeden Fall.
Oh, was wir da an Duellen hatten, das war richtig herrlich. Aber gut, ja, Bahrain, schöne Strecke. Ich erwarte viel. Bahrain ist auch eigentlich immer ein Rennwochenende, was irgendwo liefert, muss man ganz ehrlich sagen. Weil es halt auch eben ein sehr simples Streckenlayout ist mit viel Überholmöglichkeiten. Daher, gut, jetzt in den letzten Jahren war es natürlich noch dem geschuldet, dass der Season Opener war. Daher mal gucken, wie sich das jetzt entwickelt. Aber wie würde ich das jetzt einschätzen für die Predictions? Ich würde ganz ehrlich sagen, wenn ich jetzt das Qualifying schon mal hier vorziehen würde, Ich glaube, die McLaren, die werden eine ziemlich gute Leistung erbringen dieses Wochenende auf der Strecke. Ich sage, jetzt ist wieder das Dilemma, ne? Lando Norris oder Oscar Piastri. Und ich habe ehrlicherweise so im Moment das Gefühl, dass Piastri ganz schön große Schritte auf Norris zumacht, von der aktuellen Tendenz her. Ich würde aber trotzdem, glaube ich, noch mit Lando Norris gehen dieses Wochenende. Und ganz knapp dahinter, auf zwei, denke ich, dass wir da Oscar Piastri finden werden. Ich denke auch, dass die Ferrari dieses Wochenende besser sein werden. Ich glaube, dass es besser laufen wird und deshalb sehe ich auf P3 einen Charles Leclerc. Und fürs Rennen sehe ich auch, ich sehe einen McLaren-Doppelsieg mit Leclerc auf 3. Ja, ich mache es langweilig. In
der gleichen Reihenfolge wie im Qualifying heißt Norris gewinnt das Rennen auch?
Ja, denke ich.
Okay. So, dann mein Qualifying. Die ersten zwei habe ich genauso wie du. Norris auf 1, Oscar Piastri auf 2. Und ich gehe mit George Russell auf 3 im Qualifying. Und im Rennen sage ich, Oscar Piastri gewinnt. Nee, Lando Norris gewinnt. Lando Norris gewinnt vor George Russell auf 2 und Oscar Piastri auf 3. So.
Das ist krass. Erst Piastri Sieg sagen und dann Piastri auf 3 hinter Russell die
Mode. Ja, ich wusste, dass ich einen McLaren auf 3 packe. Und dann musste ich noch mal kurz umswitchen in meinem Kopf.
Ja, Russell ist so ein Thema, ne? Es ist schwer einzuschätzen, was der Mann so noch erbringen wird diese Saison irgendwie, finde ich.
Der fährt so eine gute Saison bisher. Generell Mercedes fährt eine under-the-radar gute Saison, weil Kimi Antonelli auch jetzt schon mehr liefert, als man direkt zum Start gedacht hätte, würde ich einfach mal behaupten. Deswegen fährt Mercedes schon zum Start eine relativ gute Saison. Und deswegen sage ich, George Russell wird ein sehr gutes Wochenende haben. Der hat immer gute Wochenenden bis jetzt gehabt. Ist ein unfassbar konstant auf unfassbar hohem Niveau. Warum nicht auch mal ein P2 im Rennen?
So, Überraschung und Enttäuschung. Ich kann dir jetzt schon meine Überraschung sagen. Bahrain ist für mich eine Strecke, da brauchst du Topspeed. Und welches Auto ist bekannt aus den letzten Jahren für viel Topspeed, aber schlechtes Cornering?
Willst du ja jetzt von der Antwort von mir? Guter Topspeed, schlechtes Cornering, Williams.
Richtig. Und welches Team hat über die Pause jetzt im Winter richtig den Cornering-Speed verbessert?
Tja, Williams.
Richtig. Also, Überraschung des Wochenendes für mich ganz klar Williams.
Okay. Nachfrage meinerseits, also nicht zu dem Williams-Call, das finde ich super. Wenn Albon in dem Team sitzt, das eine Überraschung ist, finde ich immer gut. Albon übrigens auch schon eine Runde angeführt diese Saison. Möchte ich mal kurz erwähnen. Albon schon eine Führungsrunde gesammelt. Ist George Russell eine Überraschung, wenn er die McLaren splittet im Rennen?
Ja,
gute Zählt Frage. Das oder soll ich mir was anderes suchen? Ich suche mir einfach was anderes, oder?
Ja, also es ist natürlich ein Achievement, aber Russell fährt halt auch aktuell wirklich gut. Also
dann würde ich sagen, komm, meine Überraschung ist Hadjar, der vor Max Verstappen das Rennen beendet.
Vor Max Verstappen?
So, Hadjar beendet das Rennen Alles vor Max klar. Verstappen. So.
Also ich glaube, wenn das passiert, demote Yuki Tsunoda und hol dir Hadjar hoch, Alter.
Nee, das so weit würde ich nicht gehen, aber ich sage, Hadjar wird wieder ein gutes Rennwochenende haben.
Okay. Enttäuschung, was sagst du?
Boah, Enttäuschung sage ich, das ist schwer, was ist denn so enttäuschend? Naja, Max, war ich im Gegenzug der Max Verstappen.
Also wenn Hadjar vor Max Verstappen landet, ist Verstappen für mich die Enttäuschung.
Naja, da muss ich wahrscheinlich im Gegenzug, das fühlt sich falsch an, sagen Enttäuschung Max Verstappen, aber im Gegenzug ist das ja nur logisch, wenn ich dann sage, Max Verstappen ist Enttäuschung. Enttäuschend, ja. So.
Boah, wen nehme ich denn als Überraschung? Ich muss mal ein bisschen durchgehen. Enttäuschung dieses Wochenende, Lewis Hamilton.
Hamilton.
Ich habe ja gesagt, ich denke, dass Ferrari an sich ein gutes Wochenende haben wird. Ja, ich denke auch, Ferrari. Dass das Auto für Bahrain gut sein wird, weil es einfach passt. Leclerc, denke ich, wird auch ein gutes Wochenende haben. Aber ich habe es vorhin bereits angesprochen. Ich finde, auch wenn Hamilton den Sprintsieg in China geholt hat, dass da einfach aktuell für mich die Chemistry noch nicht stimmt. Es passt einfach noch nicht zu 100%. Das braucht noch Zeit, das braucht noch Entwicklung. Und ich glaube, dass dieses Wochenende einfach nicht ganz passen wird.
Ja, so was ja auch an der Stelle, sei es nochmal erwähnt, was ja auch komplett natürlich ist, wenn man nach so vielen Jahren bei einem Team zu einem anderen Team wechselt, das braucht halt Zeit. Das ist komplett natürlich, dass es nicht auf Anhieb klappt.
Ich hatte auch überlegt, ob ich einen Tsunoda-Call bringe.
Ja.
Was hast du da überlegt? Aber das Ding ist halt, ob Tsunoda wieder außerhalb der Top 10 sein wird.
Ah, okay.
Das
glaube ich nicht.
Ich halte es nicht für ausgeschlossen, weil ich meine, der Druck ist natürlich jetzt auch für Tsunoda da. Es war nicht das erste Rennwochenende, was er jetzt gebraucht hätte in China. China sage ich schon, in Japan. Das hätte deutlich besser sein können. Sicherlich auch für den medialen Druck, der jetzt auf ihn zukommt. Aber ich denke trotzdem, dass Tsunoda es irgendwie packen wird. Komm.
Gut, wir haben dieses Wochenende übrigens nicht nur Formel 1, sondern auch Formel 2 und Formel 3, die ebenso fahren in Bahrain das Rennwochenende. Was auch sehr cool ist, ist ja auch eine super Strecke für die Rennserien, weil, wie gesagt, kannst du super überholen. Freue ich mich auch drauf und ich glaube...
Perke, weißt du, was schön ist?
Was ist denn schön?
Dass wir dieses Wochenende tatsächlich zusammen F1, F2 oder F3 gucken können. Ich nicht arbeiten bin am Samstag und wir das wirklich mal einfach live zusammen gucken können.
Ich glaube tatsächlich, dass wir nicht so viel gucken können, weil wir andere Sachen zu tun haben werden.
Ja, ich glaube schon, dass wir wenigstens ein bisschen gucken.
Na, weiß ich noch nicht.
Also F1 wird mindestens geguckt.
Na, das und eigentlich, Formel 1 Rennen kann ich schon mal nicht gucken. Das kann ich jetzt schon mal sagen. Das Rennen kann ich nicht gucken, weil ich dann wahrscheinlich
ja, im gut, Zug aber, sitzen werde. Gut, aber wir sind ja am Samstag, haben wir ja Zeit für F2 oder F3. Also das Ding ist, F3 will ich eigentlich mindestens reingucken. F2 müsste ich eigentlich auch reingucken. Aber F3 will ich mindestens gucken wegen Tim.
Ja, werden wir sehen. Wenn wir es nicht live schaffen, gucken wir es nach. So einfach ist es ja. Geht ja alles.
Ja. Gut, Perke, ich hätte jetzt noch eine Sache, bevor wir die Episode hier beenden. Und zwar würde ich gerne von euch, von allen, die jetzt gerade zuhören, gerne mal wissen, was ihr euch denn mal wieder wünscht von uns. Wir haben ja jetzt wirklich in letzter Zeit wenig Episoden produziert. War natürlich Prüfungsphase, Urlaub und allem geschuldet. Aber wir haben jetzt noch keinen konkreten Plan, was abseits der, ich sag mal, regulären Folgen, das heißt normale Rennwochenendfolgen oder Donnerstagsfolgen, wie wir es ja immer gemacht haben, was ihr euch gerne wünscht. Wir haben ja einige Formate, sage ich jetzt einfach mal, die wir immer gerne gebracht haben. Darunter fällt What If, Undercut Unleashed.
Was war noch? Das ist es tatsächlich.
Wir hatten nur zwei, nein, wir hatten noch drei, oder?
Nein, wir hatten die zwei Formate.
Wenn ich jetzt habe ich gesagt, wir haben einige Formate. Ach, true, genau true. Es gab noch ein Format, was wir entworfen haben, aber nie angekündigt haben. Stimmt. Da war ja noch was, was wir vielleicht noch irgendwann bringen, was geplant ist. Aber dann würde ich einfach mal auf Instagram, Perke, machen wir auf Instagram, einfach mal eine Abstimmung machen, vielleicht als Story. Welches Format wir als nächstes wieder aufnehmen sollen. Ob ihr eine Folge Undercut Unleashed wollt, für die neu dabei sind und es noch nicht kennen. Undercut Unleashed ist ein Format, wo ihr Fragen, Hot Takes oder Challenges an uns stellt. Und wir nehmen diese Fragen, Challenges oder Hot Takes und beantworten die in der Folge. Wir haben das früher mal wirklich gemacht. Da haben wir 150 Fragen in einer abgehakt. Da ging diese Folge 6 Stunden. Das machen wir nicht mehr, sage ich gleich vorab. Das ist einfach zu viel. Dafür hat keiner von uns mehr die Zeit. Wir würden uns dann natürlich die Besten rauspicken und vielleicht auch die Sachen, die wir noch nicht hatten. Oder wir machen What If. Das ist ein Thema, wo wir alternative Timelines, sage ich mal, durchgehen. Wer Marvels What If kennt, der wird sich das darunter was vorstellen können. Also ich glaube, wir hatten die letzte Folge, die wir gemacht hatten, Perke, war What If Lewis Hamilton nie existiert hätte. Also was genau, wäre, wenn Hamilton nie existiert hätte. Lewis
Hamilton, genau.
Genau, und dann sind wir so mehrere Timelines durchgegangen, wie die Formel 1 denn hätte aussehen können. Genau, dann machen wir die Abstimmung. Ihr könnt auch gerne unter Spotify oder so schreiben.
Oder ihr wollt natürlich frische und ein neues Format hören.
Oder ihr wollt ein frisches und neues Format hören, genau. Dann müssen wir jetzt bloß sagen, was es ist, Perke.
Wollen wir das jetzt sagen? Was?
Ja, nee, eigentlich nicht. Pass auf, wir machen es so. Ihr könnt uns unter der Spotify-Folge unter der Spotify-Folge gerne in den Kommentaren eure Meinung dazu schreiben. Ansonsten machen wir aber auch noch mal eine Instagram-Abstimmung als Story. @undercutpodcast wird, sobald die Folge online ist, für 24 Stunden verfügbar sein. Stimmt gerne ab und wir machen das, was die Mehrheit dann im Endeffekt will. Genau, passt, oder?
Jawohl.
Sehr schön. Dann, geiles Rennwochenende, denke ich, haben wir vor uns. Das haben wir zwar auch vor Japan gesagt, aber ich bin optimistisch. Ich wünsche euch allen ein schönes Rennwochenende. Wenn euch der Podcast gefallen hat, lasst uns gerne eine 5-Sterne-Bewertung da. Es hilft uns wirklich weiter. Und dann hören wir uns hoffentlich am Montag, je nachdem, wie wir es schaffen, zur Post-Weekend-Show von Bahrain. Und genau, bis dahin, haut rein. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.
Hallo, ich bin Christiane Beer, Führungskräftecoachin und Organisationsberaterin. Alle zwei Wochen habe ich in meinem Podcast Führungsgefühle Führungsmenschen zu Gast. Getreu dem Motto, Führungskräfte sind auch nur Menschen, spreche ich dabei mit meinen Gästinnen über deren Führungsarbeit und wie es ihnen im Arbeitsalltag damit geht.
Ist dann immer auch gepaart mit persönlichen Verletzungen.
Wir sprechen dann über ihr ganz persönliches Glück und Leid, Frust, Stolz, Sehnsüchte, Leidenschaften als Führungskraft, von Führungsgefühlen eben. Und wir sprechen darüber, wie sie damit umgehen.
Das ist tatsächlich etwas, was mich vom Bild her die Wellen surfen lässt.
Führungsgefühle, der Führungspodcast mit dem Blick auf ganze Menschen. Überall, wo es Podcasts gibt.